Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Kirchenfenster. In unserer Reihe zum Täuferjahr 2007 hören wir eine weitere Sendung, diesmal zum Thema Geschichte der Täufer im Berner Oberland. Der Pfarrer Paul Amstutz macht einen Rückblick auf die Gemeindewoche Hilterfingen und dann hören wir noch Ausschnitte aus dem Referat von Dr. Hans-Peter Jecker. Mein Name ist Hanni Bucher von der reformierten Kirchgemeinde Thunstadt. Paul Amstutz, Gemeindewoche Hilterfingen ist jetzt vorbei. Was sind so eure Eindrücke, wenn ihr jetzt zurückschaut?
Zuerst ein Gefühl von Dankbarkeit. Dankbar, dass das so gut gelaufen ist, dass wir so gute Referenten haben dürfen bei uns und Referentinnen. Dankbar für das grosse Interesse. Dankbar für die Begegnungen, die stattfinden konnten zwischen der Täufergemeinde aus dem Jura und der Kirchgemeinde Hilterfingen. Der erste Abend hat ja bekanntlich der Dr. Hans-Peter Jecker gestaltet, der Historiker, der vor allem aus seiner Sicht, aus Historiker, die ganze Geschichte vom Täufertum in aller Kürze, in aller Prägnanz hat probiert zu zeichnen. Und am Mittwochenabend einen ganz anderen Abend mit der Schriftstellerin Katharina Zimmermann, die aus ihrem Buch «Die Furge» vorgelesen hat und erzählt hat, wie sie eigentlich auf die Thematik gestossen ist. Und die etwas, das mehr in die Gegenwart greift, ein ähnliches Schicksal, das Schicksal der Armenier, wo der junge Mann, der 19-jährige Armin Stähli, einen eindrücklichen Vortrag hatte, in dem, dass er seine Maturaarbeit präsentiert hat, wo ja prämiert worden ist. Und ich würde schon fast sagen, so etwas wie der Höhepunkt war der Sonntagmorgen gewesen. Der Schlussgottesdienst, wo Mitglieder von der Täufergemeinde Sonnenberg aus dem Berner Jura zusammen mit ihrer Ältesten, der Frau Nelly Gerber-Geiser, gestaltet haben. Und hier, wie hätte es anders können sein, ist Nelly Gerber auf den Text ein, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Warum das? Das ist sozusagen der Leitspruch von Menno Simons. Bei all seinen Schriften hat er diesen Text, diesen Bibelvers auf seiner Schriften drucken. Dazu kommt, dass ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Kirchgemeinde Hilterfingen besteht. Vor der Restauration der Kirche Hilterfingen im Jahr 1973-74 ist nämlich genau dieser Spruch vor an der Wand gestanden. Und interessant, ich bin von mehreren Gemeindemitgliedern anschliessend angesprochen worden, wo sie festgehalten haben, das ist mein Konfspruch. Der hat mir schon viel bedeutet durch mein Leben durch. Also hier der Zusammenhang, den ich vorher auch nicht genau gewusst habe, von diesem Spruch mit der Kirche Hilterfingen, mit der Kirchgemeinde Hilterfingen und eben einem Wahl- oder Leitmotiv von Menno Simons, nachdem man ja bekanntlich jetzt Täufer weltweit Mennoniten nennt.
Paul Amstutz, das grosse Interesse an diesem Thema der Täufer. Auf was führt ihr das zurückführen? Gibt es eventuell Parallelen zur heutigen Zeit?
Wahrscheinlich hat es verschiedene Gründe, warum so ein grosses Interesse an diesen Täufern besteht. Sicher ist ein Interesse, das habe ich jetzt gemerkt im Gespräch mit Menschen, dass sie die Täufergeschichte nicht kennt haben. Es hat mir ein Mann gesagt, er habe die Matur gemacht in der Stadt Bern, ein Studium abgeschlossen an der Universität und habe von diesen Täufern nie etwas gehört. Und sich darum sehr interessiert, was da mit diesen Menschen gegangen ist, was mit dieser Minderheit passiert ist. Vielleicht hat es zu tun mit der Frage, ja, wie gehen wir mit Minderheiten heute um? Wie ist das Verhältnis von Staat und Kirche, von Untertan und Herrscher? Oder vielleicht auch, wie mir jemand gesagt hat, könnte er sich vorstellen, dass es ohne Grund ist, dass das grosse Interesse so vor einer Minderheit, die doch eine grosse Ausstrahlung hat, im Zusammenhang mit dem ganzen Fundamentalismus heutzutage, wo andere Religionen sagen, was sie glauben, was sie vertreten, dass man vielleicht neu fragt nach unseren Wurzeln, nach unserer Geschichte, wer sind denn wir, wie sind wir umgegangen miteinander in der Vergangenheit. Ich denke, das ist, sind so verschiedene Gründe, warum so ein grosses Interesse besteht.
Es heisst ja, die Leute sind scharenweise zur Kirche austreten oder davon gelaufen. Ich sehe da heute auch eine Parallele, müssen wir nicht auch mal fragen, ist in der Landeskirche noch alles so, wie es die Leute erwarten und wie es sein sollte?
Bestimmt ist es nicht so. Ich habe aber das Gefühl, dass relativ viele Leute selbstkritisch sind, auch in der Landeskirche. Was natürlich heute anders ist als zur Zeit der Reformation, ist doch das, zur Zeit der Reformation war die Kirche eine Macht gewesen. Hat eine grosse Macht gehabt neben dem Staat. Eigentlich war man dann niemand gewesen, wenn man nicht irgendwie der Kirche mitgemacht hat. Und diese Situation hat sich doch für uns Westeuropäer gross geändert, auch hier in der Berner Kirche. Ich denke, wir können durchaus etwas lernen und sich fragen, was ist denn, wie können wir das heute ändern, wie können wir da heute mehr Leben in die ganze Christenheit bringen oder mehr Überzeugung. Denn zumal war es ja so, dass Täufer unter anderem noch vorgeworfen haben, dass die Lehre, die stimme schon, aber eben, wir leben nicht, was man eigentlich da in der Bergpredigt und im ganzen Neuen Testament lesen. Und vielleicht ist das ja heute auch ein bisschen so, dass wir zu wenig das probieren zu leben, was wir in der Bibel finden, können lesen und vielleicht auch verstanden haben.
Jetzt nehme ich natürlich Wunder, Paul Amstutz, wie ist eure persönliche Beziehung zum Täufertum?
Ja, das ist eine sehr, ursprünglich eine sehr intensive. Ich selber, übrigens auch meine Frau, wir stammen aus einer Täuferfamilie. Das heisst, aus einer Täufergemeinde Kleintal-Moron, wo ich aufgewachsen bin. Dazu ist gekommen, dass dann zumals noch eine Täuferschule gegeben hat, eine Gesamtschule, von 1. bis zur 9. Klasse mit etwa 30 Schülern. Interessant war die Schule, dass sowohl der Kleinklässler oder der Gymnasiast, der später in Gimmer auf Biel ist, in dieser Gesamtschule drin war. Und der Lehrer hatte die Aufgabe gehabt, die Schüler zu unterrichten. Das war die Täuferschule. Und in dem Dörfli, wo ich aufgewachsen bin, das Dörfli Moron, das ist ein sogenanntes Täuferdörfli gsi zur Zeit, als ich Kind war. Ich habe dort eben meine Kindheit und Jugendzeit verbracht und ganz bestimmt sehr viel Impulse bekommen. Ich denke an meine beiden Eltern, meine Mutter und mein Vater, die Menschen waren, die wenig Worte gemacht haben über ihren Glauben. Aber für sie war der Glaube ein tragendes Moment für das Leben und für die Gestaltung des Alltags. Das hat mich beeindruckt. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich später Theologie studiert habe und Pfarrer geworden bin. Ich verdanke den Täufer sehr viel, weil sie mir vermittelt haben, dass der Glaube eine Lebensorientierung sein kann und eine Lebenshilfe und eine Kraft. An der Universität in Bern habe ich eigentlich ganz neu und vertieft entdeckt, was für Wurzeln Täufer eigentlich haben. Das ist mir erst dann an der Uni so recht aufgegangen. Ich habe an der Universität Theologie studiert und das Vikariat in Bern-Bethlehem absolviert und bin anschliessend 2,5 Jahre Pfarrer in der Mennonitengemeinde Krefeld, also am Niederrhein nach von der holländischen Grenze, in einer Stadtgemeinde. Wenn man das so hört, denkt man, ja, wie ist das möglich, dass man nachher in die Landeskirche kommt? Einfach nur so ein äusseres Zeichen. Bei den Mennoniten in Krefeld bin ich verpflichtet, den Talar zu tragen. Wo sie hier in Hilterfingen überhaupt nicht verpflichtet bin, da habe ich die Freiheit. Mennoniten sind eben ein sehr vielfältiges Völkli. Da hat es alle theologischen Richtungen, findet man da, sie vertreten. Es gibt nicht einfach die Theologie, die man dort antreffen kann. Dazu kommt, dass jede Gemeinde eben autonom ist und selber entscheiden kann, wie sie das Schwergewicht legen will. Ich bin jetzt reformierter Pfarrer und bin sehr wohl in der Kirche und habe die Kirche sehr gern, weil sie für mich auch eine grosse Weite hat und eine Weite darstellt. Eben ein weites Dach. Mein Verhältnis zu den Täufern heute ist in dem Sinn nicht gebrochen, sondern ich schätze es, weil viele Freunde aus der Jugendzeit gehören nach wie vor zu meinen besten Freunden. Selbstverständlich bin ich auch familiär nach wie vor mit den Täufern verbunden. So bin ich so ein Grenzgänger, aber wie gesagt, ich bin jetzt schon über 25 Jahre Pfarrer in der Landeskirche hier im Kanton Bern und fühle mich wohl. Und ich denke, wir könnten von den Täufern etwas lernen und sie könnten von uns etwas lernen. Das, was man dann genau lernen kann, denke ich, können wir am besten, wenn wir miteinander im Gespräch sind, wenn wir eben Begegnungen schaffen, wie wir das am Schluss Gottesdienst am 14. Januar auch probiert haben, mit anschliessendem Gespräch untereinander, in dem, dass man aufeinander zugeht und fragt, wie siehst du das aus? Was ist für euch wichtig? Was ist für uns wichtig?
Seid ihr denn als Erwachsene getauft worden?
Ja, das war dann so gewesen. Ich sage zwar manchmal, es war ja wie eine Art verkappte Konfirmation gewesen. Das hat sich allerdings jetzt in der Täufergemeinde in den letzten Jahren geändert. Zu meiner Zeit sind wir alle, die den Taufunterricht während zwei Jahre besucht haben, im Anschluss oder im Abschluss von dem Unterricht getauft worden. Und zu meiner Zeit war es Tradition, die Taufe hat immer am Ostermorgen, also im Ostergottesdienst, stattgefunden. Heute, das weiss ich, das zeigt übrigens auch der Film «Im Leben und im über das Leben hinaus, Issiba Udula», dass heute wieder Taufe anders praktiziert wird, nämlich auf ausdrückliches Verlangen. Und zu meiner Zeit hat es auch keine Untertauchungstaufe mehr gegeben, wie man das im Film sieht. Das hat man sogenannte Besprengungstaufe praktiziert. Und inzwischen ist es ja so, dass bei den Täufern Taufe anerkannt wird. Das heisst, wenn jemand aus Kind getauft wird und dann bei den Täufern mitmacht, wird die reformierte Taufe anerkannt und umgekehrt ja auch. Das heisst, die Landeskirche anerkennt inzwischen auch die erwachsene Taufe. Das ist schön, dass wir da ein Stück weiter vorwärts gekommen sind. Ich selber als Täufer kann für Kindertaufe durchaus Positives sehen, nämlich, wenn so ein kleines Kind getauft wird, das ist für mich gang wieder ein Zeichen, da wird ein Mensch von Gott, einem Schöpfer, akzeptiert, ohne Wenn und Aber, ohne Vorleistung, ohne nichts, so wie er da ist, das Ja von Gott. Und in Erwachsenentaufe ist natürlich die andere Seite, da sagt der Mensch bewusst Ja zu dem Weg, zu dem Bündnis, zu dieser Taufe. Darum denke ich, ist es schön, wie heute beides Platz hat, wie übrigens auch in der Kirchenordnung festgehalten wird, dass beide Formen von der Taufe heute quasi gleichwertig nebeneinander stehen. Das finde ich ein Fortschritt. Apropos Taufe, das war das äussere Zeichen der Täufer. Ich glaube, Frau Zimmermann hat das sehr eindrücklich gesagt, auch in ihrer Folge. Schlussendlich war es das Politikum, die ganze Täuferverfolgung, weil der Staat Bedenken hatte, vielleicht sogar Angst, dass die Ruder könnten ihm aus den Händen gleiten, er könne die Macht verlieren über die Menschen, weil die ja dann bekanntlich aufgrund von der Taufe registriert worden sind und jetzt auf einmal da Menschen, die 5, 10, 15 sind und nicht mehr registriert sind. Darum die harte Verfolgung und weniger, weil man jetzt die Erwachsenentaufe praktiziert hat.
Merci, Paul Amstutz, für das Gespräch. Der Dr. Hans-Peter Jecker ist Historiker am Theologischen Seminar Bienenberg im Baselland. In seinem Vortrag hat er zuerst den Steig vom Täufertum vorgestellt. Ihr erstes Auftreten in Bern war gleich nach der Reformation von 1525. Die Täufer haben nämlich Kindertaufe abgelehnt und haben die Glaubenstaufe praktiziert. Sie haben den offiziellen Kirchgang und das Abendmahl abgelehnt, haben Eid und Kriegsdienst verweigert und gerufen zur Umkehr und zum Glauben und in die Nachfolge Jesu. Nach 1528 hat in Bern die systematische Repression und Verfolgung der Täufer angefangen. Das hat zu einem Ausweichen in ländliche Gegenden geführt. Ja, da kann man sich wirklich fragen, was hat eigentlich zu diesen Missständen, zu diesen dramatischen Ereignissen geführt?
Was ist da eigentlich wirklich abgelaufen? Die Bekämpfung des Teufeltums im Bernbiet hat immer eine doppelte Strategie gehabt. Eigentlich logisch wie überall in Europa. Auf die eine Seite hat man mit konkreten Massnahmen gegen das Teufeltum gekämpft. Und das will ich noch erläutern, wie. Zweitens haben aber immer auch gesagt, wir müssen parallel dazu auch die Missstände im eigenen Lager bekämpfen. Denn solange die Missstände bei uns zugegebenermaßen oft so himmelschreiend sind, werden immer wieder Gründe da sein, dass weitere Leute zum Teufeltum abmarschieren, weil die genau das probieren, besser zu machen, was wir nicht so gut machen. Das braucht ein gehöriges Maß an Selbstkritik von der bernischen Obrigkeit und das hat immer wieder sowohl politischerseits als auch kirchlicherseits bernische Vertreter gehabt, die sehr viel von dieser Selbstkritik aufgebracht haben. Leider, wie man sagen, leider haben sich die Hardliner über weite Strecken in der bernischen Obrigkeit durchgesetzt. Andererseits muss ich aber auch sagen, parallel dazu haben sich wohl eben auch im Teufeltum die Hardliner in dem Sinn durchgesetzt. Es hat auf beiden Seiten wohl gesprächsbereite, dialogbereite Leute gehabt, die gesagt haben, wir brauchen einander. Aber wie so oft, leider, wenn sich die Hardliner durchsetzen, ist der Dialog bald fertig. Und die Geschichte vom Teufeltum im Bernbiet ist nicht mehr durch. Auch die tragische Geschichte von nicht geführtem Dialog.
Im nächsten Teil von seinem Vortrag zeigt der Hans-Peter Jecker Methoden zur Auffindung von Täufern auf.
Erstens geht es ja nochmal darum, wie finden wir raus, wo und ob wir überhaupt Täufer und Täuferinnen haben. Wie finden wir das raus? Ich kann ein paar von den wichtigsten Massnahmen hier angeben. Erstens, man kontrolliert sehr sorgfältig, wer nimmt am Gottesdienst teil und am Obenmorgen. Wer hat Neugeborenes, das doch geschrauen hat hier hinten. Ja? Da hat es doch irgendjemand einen dicken Bauch gehabt und jetzt hat es plötzlich geschrauen. Dort haben wir nie ein Kleinkind gesehen, wo wir helfen können. Was ist da passiert? Oder wir wissen doch, dass die Zwillinge haben. Wo sind die? Ja? Oder erstens, die leben zusammen. Haben vielleicht sogar schon Kinder, sind aber nie ihre Ehe einsegnen lassen bei uns in der Kirche. Also, die Obrigkeit hat den Pfarrer gesagt, genau nachforschen, wer nimmt nicht am Gottesdienst teil und insbesondere, wer nimmt nicht am Obermahl teil. Also wenn da innen in Hilterfingen das Obermahl gefeiert worden ist und im Bernbiet ist das in dieser Zeit in der Regel viermal pro Jahr gewesen, hat man gewisse Leute explizit beauftragt, während dieser Zeit, wo eigentlich alle müssen da innen sind, dass sie durchs Dorf durchlaufen und schauen, wo hängt jemand Wäsche auf, wo melkt jemand noch seine Kühe, wo bäschen jemand noch im Gärtchen und alles wird aufgeschrieben. Und wird dann vom Chorgericht am nächsten Sonntag getreulich rapportiert. Das ist eine Massnahme, um relativ rasch herauszufinden, wo sind Abweichler. Nicht alle nonkonformen Leute sind unbedingt Täufer. Aber man findet dann relativ rasch heraus, was sind das für Leute. Zweitens, regelmäßige Hausbesuche von den Pfarrern, unter anderem mit Literaturkontrolle, mit Erstellen von Listen, mit Verdächtigen und der sofortigen Meldung an Amtmann, also an Landvogt. Drittens, zusätzliche und systematisch beobachtete Huldigungen. Also vor der Bekämpfung des Täufertums hat man manchmal sehr pauschal Huldigungen durchgeführt. Und dann sind da ein paar hundert Männer da gestanden, großes Palaver und vielleicht so ein bisschen Halligalli und dann ist es auch irgendwie gegangen so und jetzt will das jetzt wird das beschworen und so weiter. Und dann hat man euch gut drin beistehen und auch als Täufer in diesen 150 Männern hat man nicht gemerkt, wer jetzt wirklich das Maul aufmacht und vielleicht noch den Arm aufstreckt. Aber die Obrigkeit hat relativ rasch geschaltet und gesagt, Achtung, wir bieten alle auf und wir nehmen sie nur in so kleinen Gruppen zusammen, dass wir sehr genau beobachten können. Schwört er jetzt wirklich? Macht er jetzt wirklich mit? Und wenn nicht, dann ist es hochverdächtig. Wenn er schon gar nicht kommt, sowieso. Oder auch militärische Musterungen haben durchgeführt. Manchmal hat überhaupt kein militärischer Bedarf bestanden. Aber er gewusst, mit einer Musterung haben wir uns ziemlich sicher wehrfähige, wehrpflichtige Männer, die nicht erscheinen. Also das sind so Massnahmen, die die Obrigkeit in Bern sehr systematisch durchgeführt hat. Oder auch Ermutigung von der Oberschaft gegen Denunziation. Ja, man hat also die Dorfbevölkerung verpflichtet zu sagen, Hilterfingen, Oberhofen, meldet uns, wer ihr wisst, was Täuferinnen und Täufer sind. Jetzt sind die verwandtschaftliche Solidarität sehr lang und sehr anhaltend gespielt. Das hat die Obrigkeit probiert zu durchbrechen. Zum Beispiel, indem sie Belohnungen ausgesetzt hat und gesagt hat, wer einen meldet, kriegt etwas dafür. Aber mit Diskretion. Ja. Also relativ clever hat Bern Massnahmen entwickelt, um die dörfliche Solidarität zu knacken. Oder mit den Kopfgeldern ausgesetzt. Nicht? Auf gewisse Leute haben gesagt, wer den meldet, der geht noch ein bisschen mehr. Oder man hat dann auch angefangen, Spitzel anzuwerben und Täuferjäger. Und es gibt ergriffene Dokumente in der Bernischen Akte, wo sich die Leute beklagen und sagen, Himmel, Erde, niemand ist bereit, die Täufer zu melden. Selbst dann, wenn wir noch quasi einen Lohn auszahlen dafür. Und dann hat die Berner Regierung auch angefangen, in Gefängnis zu gehen und Lehrkriminelle zu fragen und zu sagen, die bekommen dann Amnestie und kommen raus, wenn sie bereit sind, den Job zu machen. So sind das oft relativ dubiose Gestalten gewesen, die dann landauf, landab den Täuferjäger-Job gemacht haben. Und teilweise aber auch ziemlich verprügelt worden sind von irgendwelchen zornigen Dorfbewohnern, die gefunden haben, denen geben wir es dann schon noch. Ja. Also das gehört auch dazu. Wie werden sie bestraft? Inhaftierung. Und zum Teil sehr lange Inhaftierungen. Zunehmend auch auf Kosten vom direkt Betroffenen. Bekehrungsversuche und Befragungen. Zunehmend auch unter Folter. Und der Einfallsreichtum auch in Bern, Leute zu plagen, ist wie überall unter Menschen ziemlich unerschöpflich. Drittens, hohe Geldstrafen. Dass man das einmal zahlt hat, dann hat es einem wirtschaftlich quasi verblasen. Ja. Das sind nicht nur so kleine Trinkgelder zu sein. Ja. Da ist massive Strafen. Ausschmeizen und zeichnen. Ausschmeizen ist einfach mit Ruten aushängen. Ja. Und zwar so, dass es zum Teil blutig geworden ist. Eine Steigerung von dem, was Bern eingeführt hat, war die sogenannte Zeichnung, also mit dem Brenneisen. Man hat den Leuten den Berner Bär aufbrennt. Auch vielleicht, um sicherzustellen, dass wenn so jemand wieder an die Grenzen auftaucht und wieder rein will und es eigentlich nicht mehr darf, dass man gewusst hat, halt, der ist gezeichnet, der darf nicht mehr rein. Auch das hat Bern gemacht. Weiter ewige Ausweisung, meistens ohne Gütermitnahme. Also man hat den Leuten alles weggenommen, was sie hatten. Es sind schon sehr milde Umstände, wenn die Berner Regierung phasenweise mal während ein paar Monate gefunden hat, okay, wir geben euch 3 Monate Zeit, um eure Güter zu verkaufen und den Erlös mitzunehmen. Das ist fast nie passiert. Also die Obrigkeit hat auch ganz gewaltig eingenommen durch die Güterkonfiskationen. Auch wenn in der Regel das konfiszierte Gut nicht hat sollen in privaten Schatullen verschwinden, sondern in der Regel eingesetzt werden im Dorf vom Täufer, wo man es konfisziert hat, zugunsten von den Armen im Dorf, zugunsten von der Schule oder vom weiteren kirchlichen Leben. Hinrichtungen hat es in Bern gegeben, die letzte 1571, Hans Haslebacher. Wir rechnen heute damit, auch wenn wir Akten nicht alle wohl ganz genau kennen, und es gibt auch größere Lücken, dass es in Bern ungefähr, muss man sagen, nur etwa 30 Hinrichtungen gegeben hat. Das ist gegenüber den Hunderten und Tausenden in den Niederlanden eine sehr kleine Zahl. Aber weit höher ist die Zahl von denen, die einfach im Gefängnis gestorben sind an Schwäche. Und manchmal heisst es auch in den Akten, im Turm ersterben lohnt. Es kann sein, dass jemand dann 6, 7, 10, 12 Jahre im Gefängnis war und dann einfach gestorben ist. Das ist wenn man Glück hat, jetzt einen ganz kleinen Eintrag, wo es dann einmal heisst, dem Totengräber 10 Batzen geben für das Vergraben der alten Wiedertäuferin. Das ist alles, was man dann weiss. Nicht die Leute tauchen auf keiner Hinrichtung Statistik auf. Ja, von denen hat es aber mehr gegeben. Auch beliebt in Bern war die Galeerenstrafe und dort ist man in der Regel auch nicht mehr lebend zurückgekommen. Das war ja ein Dilemma auch noch von der Berner Obrig mit. Denn zur gleichen Zeit, wo man als reformiert kalvinistische Wohltäter die französischen Glaubensgenossen von den Hugenotten ab den Galeeren freigekauft hat, hat man manchmal auf die gleichen Galeeren eigene täuferische Untertanen verkauft. Das haben insbesondere die Holländer gemerkt und haben diplomatisch interveniert, sehr zum Ärger der Berner. Und jetzt komme ich zu den letzten, zu den weiteren Massnahmen, die die Berner Regierung auch noch getroffen hat. Das Täuferblut wird eingesetzt zugunsten der Namen in der lokalen Kirchgemeinde, das habe ich schon gesagt. Es werden damit aber auch neue Schulhäuser gebaut, ja, neue Kirchen gebaut. Zum Beispiel, das nächste Beispiel hier ist wohl die Kirche in Schwarzenegg, 1693. Zum Teil mit konfisziertem Täufergeld hat man eine neue Kirche gebaut in einem abgelegenen Gebiet wie Schwarzenegg. Das hat sehr lange zu Steffisburg gehört. Und das Hinterland war ein Eldorado für Täufer. Also Steffisburg ist wohl die Gemeinde mit dem prozentual höchsten Anteil an Täuferinnen und Täufer über längere Zeit um 1700 herum. Dann hat man gesagt, das Hinterland müssen wir besser kontrollieren. Dort gehört der Pfarrer an, dort gehört der Kirchen an, dort gehört der Pfarrhaus an. Das kostet Geld. Zum Teil kommt das Geld aus konfiszierten Täufern. Also, Bestrafung von Täuferbeherbergungen und Platzgebern für täuferliche Versammlungen. Also das hätte zum Beispiel sogar können heissen, dass ein Vater bestraft worden ist, wenn er seine Frau oder seine Kinder beherbergt hat, die als Täufer ausgewiesen waren. Eine Schwester ist bestraft worden, wenn sie ihre täuferischen Brüder beherbergt hat. Oder ihre täuferischen Eltern, die krank und schwach aus der Pfalz wieder zurückgehen. Also, Verbot vom Handel mit Täufern. Also zum Beispiel hat man verboten, mit Täufern zu handeln, um zu verhindern, dass sie vor ihrer Entdeckung und Ausweisung noch rasch ihre Güter einhandeln, um mit dem Bargeld abzuhauen. Wer in so einer Form mit einem Täufer gehandelt hat und vielleicht sogar zu einem Vorzugspreis noch einen Bauernhof gekauft hat, und drei Monate später ist rausgekommen, dass das ein Täufer war, der dann ab ist, dann hat man den Kauf für null und nichtig erklärt und der Käufer hat seine gesamte Summe eigentlich verloren. Also, es sind ein paar Müsterchen, was man probiert hat, um diesen Leuten das Knick zu brechen.
Jetzt kommen wir in die Zeit von 1650 bis 1750. Und da fängt in unserer Region das Täufertum an wachsen.
Aber jetzt auch zunehmend rutscht es in die Region Thun. Insbesondere jetzt schon einmal so. Es kommt schon aus dem Emmental her und es kommt auch vom Aretal her. Also so Oberdiessbach wird jetzt zu einem ganz grossen Zentrum. Aber auch Steffisburg, immer mehr wird Steffisburg zu einem grossen Zentrum. Das Hinterland von Thun, Goldiwil und so weiter. Überall eine grosse Zunahme von Täufer und Halbtäufer. Noch nicht im jetzigen Punkt, noch nicht in Oberhofen und Hinterwil. Was sind die Gründe für die Zunahme und die grosse Sympathie von breiten Bevölkerungskreisen gegenüber den Täufern? Sind sicher vielfältig. Aber erstens einmal, eine zunehmende Zahl von Untertanen im Bernbiet sind unzufrieden. Unzufrieden mit der Obrigkeit, unzufrieden mit der Kirche, unzufrieden auch mit dem Lösungsangebot von der Kirche auf eigene existenzielle Daseinsängste und Sinnfragen. Und in diesem Sinn liebäugelt man mit dem Täufertum und hat offensichtlich den Eindruck, dass dort etwas Glaubwürdiges ist, das ich mir einmal näher anschauen möchte. Von manchen von diesen Leuten, und das sagen sie auch, sind die Täufer Leute, die mit Ernst Christen sein wollen. Ja. Und eigentlich das dienen, wovon andere nur reden. Das ist ein Zeugnis, das eigentlich nicht die Täufer selber über sich geben, dann würde es ein bisschen dubios sein. Ja. Aber es kommt eigentlich von den anderen Leuten. Von weiten Kreisen in reformierten Kirchen, die jetzt regional drauf und dran sind, scharenweise aus der reformierten Kirche davonzulaufen zum Täufertum. Und nur weil die Schwelle so hoch ist und hohe Strophen drauf sind, zögern manche noch. Aber jetzt wird Bern hellhörig. 1648, durch Friedensschluss von Münster in Westfalen. Und jetzt sind weiteste Kreise, insbesondere Elsass, Deutschland, Pfalz, ja, entvölkert. Keine Leute mehr, alles kaputt. Jetzt sind die Obrigkeiten aus diesen Regionen, die halten Ausschau, wo gibt es Leute, die beim Wiederaufbau helfen können. Und da drückt man auch mal ein Auge zu, wenn es ein bisschen ein paar religiöse Spinner sind. Auch die könnten etwas beitragen zum Wiederaufbau. Es ist bezeichnend, dass zum Beispiel Obrigkeiten in der Pfalz jetzt zeitlich befristete Gesetze erlösen, wo sie sagen, wir akzeptieren auch Täufer. Sollen jetzt kommen. Und jetzt sind scharenweise Täufer aus der Bedrängung in der Schweiz ziehen ab ins Elsass, in die Pfalz, in Kraichgau. In dem Moment ist das Ende vom Zürcher Täufertum eingeläutet. Sozusagen alle zürcherischen Taufgesinnten wandern jetzt aus, flüchten und gehen in die Pfalz und ins Elsass. Natürlich hängt andere Sympathie mit den Täufern hängt auch damit zusammen, dass man die Obrigkeit eigentlich auswischen will. Die Leute, die jetzt 1650, 1660 in die toleranteren Territorien von der Pfalz, dem Elsass und dem Kraichgau auswandern, die passen sich dort in einer Situation, wo keine Verfolgung mehr ist, immer mehr auch der kirchlichen Verhältnis dort an. Und verlieren gewisse täuferische Sondermerkmale. Ja. Ich habe das geschrieben, das kann man positiv oder negativ werten. Man kann es werten als ein Zeichen von der theologischen Öffnung, von einer Integration. Man kann es aber auch werten als eine geistliche Verflachung und einen Verlust von der täuferischen Identität. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist Folgendes. 20, 30 Jahre später, wo die Verfolgung weitergeht im Bernbiet, kommen nächste Wellen von Täufern in die Rückzugsgebiete vom Elsass und von der Pfalz. Und die begegnen dort ihren früheren ausgewanderten Glaubensgeschwistern und verschrecken und sind schockiert, wie angepasst die dort leben. Ja. Sozusagen, die böse Welt hat sie eingeholt. Und das kommt zu einer ganz schwierigen, internen, täuferischen Kraftprobe. 1670 ist ein ganz dramatisches Jahr im Bernbiet, weil jetzt probiert die Berner Regierung mit aller Gewalt und definitiv ihr eigenes Täufertum auszumerzen und es kommt zur Flucht, zum Abzug von etwa 700 bernischen Täuferinnen und Täufer, oft bei Nacht und Nebel, weil sie keine andere Chance mehr sehen.
Nach 1693 kommt es zu einem weiteren Kapitel in der Täufergeschichte.
1690 gibt es neue, nach einer gewissen Pause, neue verschärfte Massnahmen von der Berner Regierung. Und 1693 ist jetzt ein Schlüsseljahr für die ganze Täufergeschichte. 1693 gibt es ein selbstkritisches Gutachten von der Berner Pfarrer, die sagen, eigentlich steht bei uns in der eigenen Kirche auch manches nicht zum Besten. Das sind Pfarrer, die merken, dass ihnen zum Teil die engagiertesten Kirchenmitglieder anfangen davonlaufen, zum Täufertum. Und ich sage, wenn wir nicht Missstände in unserer eigenen Kirche beheben, eine größere Glaubwürdigkeit haben als Pfarrer wie auch als Gemeindemitglieder, dann werden uns zunehmend die engagierten Kirchenmitglieder davonlaufen zum Täufertum. Das ist das Zeitalter jetzt vom frühen Pietismus. Also wo Leute auch in der reformierten Kirche, in der lutheranischen Kirche, nach einer geistigen Erneuerung streben, wo sie sagen, jetzt haben wir lang genug über die rechte Lehre gestritten, jetzt lohnt uns das auch praktizieren. Oft sind das pietistische Pfarrer im Bernbiet, die darunter leiden, dass ihnen die engagiertesten Gemeindemitglieder abmarschieren zu den Täufern. Ein Berühmter ist der Georg Thormann, der schreibt ein mehrere hundert Seiten starkes Buch, wo er probiert, seine eigenen reformierten Kirchenmitglieder davor abzuhalten, dass sie zum Täufertum abmarschieren. Weil er sagt, wie wollen wir die Kirche renovieren oder erneuern, wenn alle weglaufen. Und jetzt kommen Leute aus dem Oberland und sagen, Arthur Thormann von Lützelflieh, das Bild, das du vom Täufertum entwirfst, ist viel ein zahmes Bild. Bei uns im Oberland weht ein ganz viel schärferer Täuferwind. Und die sogenannte amische Täufergemeinschaft entsteht. Benannt nach einem von den zentralen Ältesten, meinem Jakob Ammann, der 1693 das Bernbiet durchzieht, weil er beunruhigt ist über die geistliche Verflachung, über die übergroße Anpassung, dass die Grenzen so verwischen. Es gibt die Pietisten, nicht, die plötzlich sagen, reformiert die Kirchenmitglieder. Pietisten, die sagen, die Täufer sind gar nicht so schlimm. Das sind gar nicht so schlimme Ketzer und Rebellen und Spinner. die sind ja durchaus, die wollen ja die Sachen, die wir auch wollen. Und es gibt ein paar Teufel, die sagen, die Reformierten sind ja gar nicht so schlimm. Da gibt es ja ein paar Reformierte, die wollen eigentlich das Gleiche wie wir. Dann geht es um eine glaubwürdige Christusnachfolge. Und dann probiert man vielleicht miteinander auch gewisse Sachen neu anzuschauen. Und der Jakob Amann sagt, das wird so eine Art Wischiwaschi-Zeug. Ja. Da hat man nicht mehr den Mut, Farbe zu bekennen und auch einen Preis dafür zu zahlen. Ja. Plötzlich hat dann noch das Platz und noch das Platz, weil der Preis ja zu hoch wäre und überhaupt. Und das zieht auch durch die bernischen Dörfergemeinden, um für eine Sicht zu werben, die wieder zurückgeht zur klaren Schwarz-Weiß-Linie, Abgrenzungen. Ja. Also Erneuerung durch eine Rückbesinnung auf einen stark, vielleicht auch separatistischen Kurs. Dabei kommt es zu schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Dörfertums. Und bei einem Treffen in Bibowil im Sommer 1993 kommt es zum Split. Und der Split, der weitet sich sehr rasch aus ins Elsass, Süddeutschland und Schweiz. Es gibt amische Gemeinden und nicht amische Gemeinden.
Wer ist der Jakob Amann? Erst in den letzten 10 bis 15 Jahren ist man da in der Forschung weitergekommen und hat etwas über seine Lebensgeschichte herausgefunden. Der Jakob Amann kommt in eine enge Beziehung zu Oberhofen. 1644 ist er nämlich in Erlenbach im Simmental geboren. 1652 zügelt die Familie nach Oberhofen. Der Jakob Amann bleibt dann in Oberhofen und wird wie sein Vater Schneider. Die Eltern gehen dann wieder zurück nach Erlenbach. Sein Bruder Ulrich Amann ist auch in Hilterfingen getauft worden. In der Folge findet man zahlreiche notarielle Dokumente über Geldleihe, Schuldschein, Landkäufe und so weiter. Bis jetzt war er ein gut reformierter Untertan zu Oberhofen. 1679 taucht aber ein Chorgerichtsmanual auf.
Das ist ein Dokument, das jetzt noch sehr wenige Leute auf der Welt schon gesehen haben. Aber manche würden sich davon schätzen, das einmal so zu sehen. Ja? Natürlich vor allem die 200-300'000 Leute, vor allem in Nordamerika, die amische Wurzeln haben. Ja? Da steht nämlich plötzlich in einem Chorgerichtsmanual von 1679 im Sommer Jakob Amann, der Schneider, wegen fahrlässigem Kirchgangs und Besuchung des Herrn Nachtmahls ist erkannt worden, seitdemal er viermal einander nach nicht zu des Herrn Tisch kommen, dass er sich besser einstellen solle und mit guter Warnung erlassen. Also viermal hintereinander ist der gute Mann nicht zum Obermahl erschienen, das ist verdächtig. Das können wir zurückrechnen. Viermal ist ungefähr der Verlauf von einem Jahr. Also etwa seit 78 liebäugelt der Jakob Amann mit dem Täufertum. Und was passiert jetzt? Ich habe noch nicht genau geschaut, wo das Haus ist. Es steht einfach, es grenzt vorne an die Landstrasse und hinten an Wirt, ich nehme an, wie heisst die Kupfergasse. Es deutet darauf an, dass es dort war. Er verkauft die Häuser auf clevere Art und Weise mit irgendwelchen Verwandten, Bekannten und Freunden. Bevor die Obrigkeit merkt, was mit ihm abgeht, und plötzlich ist er weg. Wahrscheinlich aber auch das Geld, ist alles irgendwo im Sicheren. Ja. Schreibt Bern an Vogt von Oberhofen, der gefragt hat, was soll ich auch machen? Der Jakob Amann, der ist unbelehrbar, der ist hartnäckig. Bern sagt, biete noch mal auf, belehren, weisen zurecht. Wenn er hartnäckig bleibt, weisen aus. Aber der Jakob Amann ist schon längst über alle Berge und hat wohl auch seine Sachen irgendwie noch ins Sicher gebracht. Später taucht er auf in Heidelheim und noch später in Markirch. Das ist davon gewesen. Ja. Ist eine von der ganz zentralen Figuren von der armischen Gemeinschaft. 1682 taucht auch sein Bruder Ulrich Amann wieder in Oberhofen auf, was hinter sich. Bis 86 ist er dort registriert, bis 1690 taucht er noch in Notariatsurkunden auf. Spätestens 1693 ist er ebenfalls ein Täufer und der ganz entscheidende Leiter von dieser Bewegung. 1690 ist der Jakob Amann offensichtlich aus dem Elsass wieder in der Gegend. Er wird in Steffisburg beobachtet. Offensichtlich ist er auf einer Pastoraltour und wirbt für seine Überzeugungen. Und offensichtlich findet er grosse Gefolgschaft. Und was interessant ist, ab jetzt, ab 1690, Föhn auch im Umfeld von Oberhofen und Hilterfingen Einträge an, wonach jetzt auch in Oberhofen und Hilterfingen zahlreiche und zum Teil bedeutende, ja, keine marginalen Figuren, sich im Täufertum zuwenden. Ich würde Ihnen eine Liste von Leuten nennen, die jetzt im Verlauf der nächsten 30 Jahre aktenkundig werden als Täufer von Oberhofen. Das ist jetzt einmal so eine Liste, die ich mal durch meine riesige Datenbank durchgeforstet habe. Von Ammanns über Familie Bauer oder Buch, Bühler, Burger, Bütschi, Freienbergs, Frutiger, Fuhrer, Hertig, Immer, Isler, Janni, König, Lehner, Lörtscher, Marti, Meier, Oswald, Reusser, Richard vor allem, viel Richard, Sauser, Schilling, Schneider, Stähli immer wieder, Streif, Sturzmann, Zürich, Wittereck, Wolf, Zumbach. Ja.
Den Reaktionen vom Publikum an hat man gemerkt, dass die Namen auch heute noch sehr bekannt sind. Auch Versammlungsorte sind genannt worden, zum Beispiel Ebnit, Heilige Schwendi, Sali. Auf abgelegenen Bauernhöfen und an geheimen Orten haben sich Täufer versammelt. Die Spuren von diesen Leuten kann man bis heute weiterverfolgen. Und jetzt, von dieser Zeit an, breiten sich Täufer in der Region aus.
Jetzt fängt es an aufsprießen. Nicht nur in Oberhofen, Hilterfingen, auch in Sigriswil, in Spiez, Frutigen, Leissigen. Und es sind dann die gleichen Leute, die man dann sieht. Das sind wohl die Leute, die sagen, wir sehnen uns nach einem geistigen Aufbruch. Und bei diesen Täufern spüren wir etwas. Manche ist der Preis zu hoch. Manche von denen gehen dann über in die pietistischen Flügel von der reformierten Kirche. Aber wir dürfen nicht vergessen, zur gleichen Zeit, wo Bern massiv gegen das Täufertum vorgegangen ist, hat Bern auch seinen grossen sogenannten Pietistenprozess durchgeführt, 1699. Und eigentlich Köpfe der Bewegung, das sind auch brillante Theologen gewesen, 1699, alle ausgewiesen. Reihenweise sind die Leute abserviert worden und ins Exil irgendwo nach Deutschland verfrachtet worden. Also das gleiche Bern. Die ganz grosse Auswanderung dann ist 1711. 1710 gibt es noch eine Deportation, also wie man sie kennt aus der Moderne, wo etwa 50 Täuferinnen und Täufer angekettet werden, auf Schiff, Aare abwärts, verfrachtet werden. Die Berner Regierung hat ja noch probiert, ein Abkommen zu treffen mit einer niederländischen Handelsbehörde, die garantieren könnte, dass man die Täufer auf Nimmerwiedersehen verfrachtet nach Ostindien. Der Vertrag war schon unterzeichnet, bis die Holländer Regierung merkt, was dort läuft und das alles annulliert hat.
Jetzt erläutert der Hans-Peter Jecker noch den Unterschied zwischen diesen zwei Gruppierungen von Täufern, nämlich Amischen und Nicht-Amischen aus dem Emmental.
Wenn es nämlich schwierig wird von Täufern, war immer die Frage, was spricht dafür, dass wir bleiben und was spricht dafür, dass wir gehen. Und das kann man natürlich auch theologisch reflektieren. Und es ist interessant, dass in diesen beiden täuflichen Gruppierungen, Amisch und Nicht-Amisch, unterschiedlich argumentiert worden ist. Die Amischen haben argumentiert mit einem Text aus Matthäus, 10, glaube ich, was heisst, wenn sie dich in einer Stadt nicht aufnehmen, dann schütte den Staub von den Füßen und zieh weiter. Das haben die Amischen praktiziert. Insofern ist es nicht verwunderlich, nach etwa 1720 rum, hat es keine Amischen mehr gegeben in Bernbiet. Das heisst, hat es keine Amischen mehr gegeben im Oberland. Denn praktisch alle Anhänger vom Ammann sind Oberländer gewesen. Und die sind sozusagen alle ausgewandert. Darum gibt es im Oberland keinerlei Täufergemeinden mehr mit den reformatorischen Ursprüngen. Es sind alle gegangen. Das Emmentaler Täufer hat anders argumentiert. Die haben mit Psalm 24 argumentiert und gesagt, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Und wenn die Erde des Herrn ist, dann ist sie nicht den gnädigen Herren von Bern. Also, wir bleiben. Niemand kann uns verbieten, auf der Erde, die des Herrn ist, dort zu bleiben, wo wir sind. Das ist eine andere Argumentation. Darum gibt es heute noch das Emmentaler Täufertum. Darum konzentriert sich das Täuferjahr wohl aufs Emmental. Ja? Weil dort hat es die immer gegeben, eigentlich in einer Kontinuität, wie kaum noch sonst in Europa.
Jetzt hören wir noch ein paar Schlussgedanken vom Hans-Peter Jäcker.
Die Geschichte hat irgendjemand gezeigt, wie zwei Kirchen, zwei Glaubensgemeinschaften, wo jede für sich wichtige Sachen entdeckt hat, es nicht geschafft haben, in ihrer Verschiedenheit die Spannungen auszuhalten und in einen konstruktiven Dialog einzutreten. Ich glaube, beide Gruppierungen haben wichtige Sachen erkannt, aber sie haben in sehr ausschließlicher Art und Weise, vielleicht durch die Umstände gezwungen, es nicht zum Dialog geschafft. Jemand hat gewonnen und jemand ist dran gekommen. Und ich denke, man kann aus der Geschichte sicher auch sagen, dass auf beiden Seiten neumodern prompt gewisse Einseitigkeiten und gewisse Engführungen passiert sind, wo man vielleicht hat können vermeiden, wenn es gelungen wäre, länger miteinander im Gespräch zu bleiben, vielleicht auch in eine größere Vielfalt zuzulassen. Vielfalt nicht als eine Bedrohung sehen für die eigene Existenz, sondern als eine Bereicherung und als eine Möglichkeit, gemeinsames, glaubwürdiges Christuszeugnis auch zu praktizieren. Und es wäre auch mein Wunsch für das Täuferjahr, dass das nicht einfach nur ein bisschen Nostalgie ist, ein bisschen so ein Tourismus-Gag oder so, so à la Saale Weidli und so weiter, sondern dass es hier und dort auch zum Nachdenken anregt, wie kann christliche Existenz heute so glaubwürdig praktiziert werden in den Herausforderungen der Gegenwart, dass es irgendwie wieder gehört wird. Und ich denke, da haben verschiedene kirchliche Traditionen tatsächlich etwas noch miteinander zu besprechen. Und es ist ja auch so, das haben Sie vielleicht auch gehört, dass im Moment ja auch ein Dialog im Laufen ist zwischen der Schweizer Konferenz der Mennoniten und dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, der genau über so Fragen miteinander ins Gespräch kommt. Auch die schwere Geschichte probiert ein bisschen aufzuschaffen. Und ich bin gespannt, was da eigentlich rauskommt.
Das war das Kirchenfenster zum Täuferjahr 2007 mit dem Thema Geschichte der Täufer im Berner Oberland. Wir haben ein Interview mit dem Pfarrer Paul Amstutz gehört und Ausschnitte aus dem Vortrag vom Dr. Hans-Peter Jäcker, Historiker von Basel. Die Aufnahmen sind gemacht worden an der Gemeindewoche Hilterfingen. Hanni Bucher hat die Sendung gestaltet.